Wie war es in Schweden eigentlich?
Hey, ich habe nicht so viel, ich habe mittel viel von Schweden gesehen dafür, dass ich eigentlich gar keine Zeit gehabt habe. Ich war von früh bis spät im Tonstudio.
Ja.
Dann so zwischen Tonstudio und Schlafen gehen war ich kurz am Hafen, bisschen Atmosphäre tanken, aber sehr schön.
Ja.
Sehr schön.
Was hast du da gemacht? Musik?
Gearbeitet, ja.
Okay. Gearbeitet. Genau.
Was soll das heißen?
Ein bisschen gearbeitet. Gesungen hast halt einfach.
Ein bisschen gesungen.
Jetzt mal unter der
Singen
Dusche.
Mal ein bisschen. Singst du 8 Stunden unter der Dusche?
Ja.
Viel Spaß.
Weil Scheiß auf den Klimawandel.
Das erklärt deinen Hauttyp.
Ja, ja.
Du bist einfach ausgewaschen.
Ja. Ich war mal schwarz auf Farbwaschen. Genau. Das Gegenteil von Michael Jackson, oder was?
Okay, alles klar. Whitewashing neu definiert.
Ja, ja. Übrigens, apropos white, falls wer fragt, das hier
ist Sperma, ich weiß.
Ja, genau. Also okay, mir ist das wirklich wichtig, das ist kein Zahncreme, das ist wirklich Sperma. Ja?
Okay. Lass dir nicht nachsagen, dass du nicht Zähne putzen kannst.
Ja, genau. Ja, das kann ich. Ich kann nur nicht wichsen. Ja, genau. Was, die Frage ist, was ist schlimmer?
Ja.
Weil ich, was machst du öfter, wichsen oder Zähne putzen?
Ich soll Zähne putzen, würde
wirklich?
Ich sagen. Ja, doch.
Wirklich?
Doch. Das ist die richtige Antwort, nicht?
Du tust 4-mal am Tag Zähne putzen.
Ist das nicht Man, du weißt, dass deine Freundin das anschaut.
Ja, das ist, die weiß Bescheid.
Sie sagt, ja, das erklärt alles.
Ja, das erklärt alles. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Netflix und Chill Episode 8 eurem Film. Ach, das stimmt gar nicht. Hallo und herzlich willkommen zu Netflix und Chill Episode 8 eurem Kino- und Heimkino-Podcast mit mir, dem David, a.k.a. Shindy, und dem Black Panther from Vienna, Caesar Simpson.
Shindy. Was geht?
Ja, Chicks, oder was sagt man da, wenn man gleichzeitig redet?
Was haben wir eben gesagt?
Sag mal nicht Chicks?
Chicks.
Oder habe ich mir das jetzt gerade ausgedacht?
Chicks klingt gut.
Wir sagen ab jetzt einfach
ja,
Chicks. Ja, was geht? Ich schaue gerade relativ viel, tatsächlich.
Ja, ich auch.
Es ist gerade irgendwie, ich habe Drive to Survive, diese Formel 1-Doku, irgendwie durch die 5. Staffel. Und du hast dann gleich gesagt, du schaust genau dasselbe nur mit Golf.
Genau.
Also dasselbe in langweilig, mehr oder weniger.
Dasselbe in besser angezogen.
Ja. Okay, ja. Aber nicht so. Die Frage ist ja, weil Formel 1 ist ja der volle.
Das Beste, dasselbe in Grün, sag
ja.
So.
Ja, wegen Grün. Ich habe tatsächlich schon mal Golf gespielt.
Wirklich? Ich
ja.
Nie. Außer Minigolf.
Auf der. Ich war, wie sagt man, auf der Sportwoche in der Schule.
Ja.
Das ist mal so Sommersportwoche. Und ich habe mir gedacht, was ist die Sportart, die dem Sitzen am nächsten kommt? Es ist Golf. Und deswegen habe ich halt einfach Golf genommen, weil ich so faul war. Und da war ich nur auf der Driving Range und habe abgeschlagen. Das war toll.
Also ich weiß nicht, wie ich das unterschreiben kann, aber ich verstehe, dass man als Laie das so sieht.
Ja. Spielst du Golf?
Nein, ich spiele nicht Golf. Aber ich bin ausgebildeter Sportwissenschaftler und ich weiß, was es braucht, um gut Golf zu spielen. Und es ist nicht dasselbe, was man braucht, um gut zu sitzen.
Okay, ja, aber gib mir eine andere Sportart, wo du weniger körperliche Anstrengung hast als
Darts.
Beim Golf.
Darts.
Ja, das sind, oh ja. Ich zähle halt Darts nicht mal als Sport, weißt du? Es ist irgendwie so, okay.
Ja, da beginnt ja. Schon.
Aber das sind tatsächlich coole Dokus. Ich
wir haben schon die Darts-Zuseher und Zuhörer haben wir schon verloren.
Ja, alle zwei. Aber es ist irgendwie, ich glaube, Netflix ist da gerade wirklich, die haben mit Drive to Survive sowas aufgestoßen. Es gibt auch das selbe im Tennis. Ich glaube,
ja,
das ist Breakpoint.
Ja, schau ich auch.
Also ich glaube wirklich, die nehmen sich jetzt jeden Sport her und versuchen das irgendwie, weil Drive to Survive war ein Segen für die Formel 1, hat es wirklich sehr bekannt gemacht.
Ja, es ist einfach aufgelegt, weil das waren, weiß nicht, die Medien haben sich verändert und gewisse Lokalaugenscheine haben wir tatsächlich nie mitbekommen von verschiedensten Sportarten. Und das sind schon sehr interessante und mitreißende Stories zu erzählen, muss ich sagen.
Das ist sehr richtig. Apropos mitreißend, ich habe einen Film gesehen, der mich ziemlich beschäftigt, und zwar bis heute Sonne und Beton mit ganz, ganz vielen Kinder- und Jugenddarsteller. Und bevor wir dazu kommen, mal die random Frage der Woche. Es ist jetzt eine Geschichte hochgekommen über die goldene Himbeere. Das ist sozusagen der Anti-Oscar.
Ja.
Und ich habe jetzt den Namen nicht im Kopf, ich habe nicht mal den Film im Kopf, ich bin super vorbereitet, aber es wurde eine ganz junge Schauspielerin nominiert. Ich glaube, die war so 8 oder 9 Jahre alt.
Wow.
Das Ding stumm machen?
So schickt man die Leute auf den Weg.
Ja, irgendwie so, willkommen
you
in der
suck.
Branche, Motherfucker.
Genau.
Ja, genau. Geh zurück und weiß ich nicht, wer jetzt irgendwie machen Kebabstand auf. Aber es ist, da kam dann diese ganze Debatte hoch, ab welchem Alter sollte man ein Kind, einen Menschen, einen Negativpreis geben dürfen oder nominieren dürfen. Und deswegen, das ist unsere Random-Frage der Woche, gar nicht so random, aber findest du das okay?
Nein, also finde ich nicht okay, aber die Frage ist halt, es ist halt so gemein, Schauspielerei ist ja ziemlich schwer zu definieren, was einen Schauspieler gut und schlecht macht, also damit beginnt schon.
Viel
oder mit, ja, sehr viel Subjektives dabei. Und bis zu einem gewissen Grad sagt man, okay, man braucht einfach Kinderdarsteller, Jugenddarsteller und erwartet sich jetzt nicht voll ausgebildete Schauspieler dabei. Man freut sich, wenn es Naturtalente gibt, aber man erwartet es nicht. Mhm. Und dann plötzlich werden die von 17 auf 18 und von 18 werden sie komplett hart beurteilt wie alle anderen. Ich glaube, das ist ein ziemlich Orga-Break. Zwischen
ja gut, aber so ist es bei allem im Leben. Ne? So ist es mit Alkohol und Drogen und Strafrecht.
Also wenn man so unter 18 macht, dann sagt jeder, hey, cool, und ja, nachher dann bist du Alkoholiker.
Oder ist es so ähnlich wie bei einer Straftat, muss man dann die Eltern von dem Kind nominieren? Oder dem Schauspiellehrer, ja, weißt du, irgendwie so.
Ihr seid schuld.
Irgend so ein Schild aufhängen, Eltern haften für schlechte Performances.
Ah, das wäre großartig.
Das wäre wirklich cool.
Dafür spreche ich mich aus.
Ja, das gefällt mir auch eigentlich. Ja, voll.
Wenn die Eltern die Kinder so pushen, dann müssen sie auch gerade stehen, wenn es nicht funktioniert.
Erziehung ist schuld,
ja,
ganz
genau.
Hätten wir das Thema geklärt, wollen wir noch kurz auch reden, weil natürlich The Last of Us ist so eine Geschichte, die schauen wir immer weiter natürlich.
Richtig.
Ich glaube, zum Zeitpunkt der Aufnahme fehlt jetzt nur noch eine Folge. Ich glaube, die letzte, die ich gesehen habe, war Episode 7, bilde ich mir ein.
Ich habe die Folge gesehen nach der Folge, wo dieser Bur zum Monster wird.
Dann hast du, glaube ich, Episode 6 oder eh auch 7 gesehen. Ja, wir halten es eh spoilerfrei. Aber Caesar, wie findest du, entwickelt sich diese Serie?
Immer besser, muss ich sagen. Mhm. Es ist wirklich ein Hangout-Movie, wo ich jetzt auch schon invested bin, ein bisschen mehr. Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt bin ich ein bisschen drin. Es hat so ein bisschen so einen Breaking Bad-Flow, wo jetzt nicht die ganze Zeit irgendwas Dramatisches passiert, und aber auch, darauf muss man sich irgendwo auch einlassen. Mhm. Aber wenn man es dann geschnallt hat, ist es eigentlich sehr unterhaltsam.
Ich habe ich glaube, es war Folge 5, weil du gesagt hast, ja, es ist so ein bisschen wenig Zombie. Und in Folge 5 gab es dann diese Massenschießerei mit den Infizierten. Da habe ich voll an dich denken müssen und gedacht, okay, das taugt dir jetzt.
Ich so, ach, endlich.
Ja, endlich passiert
was. Endlich passiert was.
Ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders wie du. Ich finde tatsächlich, die Serie hat extrem stark begonnen mit Episode 1. Ich finde, das war bis heute die beste Folge.
Episode 1 war die beste Folge?
Ja. Weil ich liebe quasi diese Origin-Story immer, wie sich sowas entwickelt. Und ich finde, sie haben es so stark gemacht.
Das stimmt, ja.
Ich fand dann Episode 2 war, dann Episode 3, diese Love-Story fand ich sensationell.
Die fand ich snoozefest, aber ja.
Die fandest du langweilig, oder was?
Naja, ich fand sie irrelevant. Ich habe mitbekommen, dass sie irrelevant ist. Es hatte in der Kontinuität keine große Bedeutung. Es war einfach ein Filler in der dritten Folge.
Es hat jetzt mit Joel und Ellie wenig zu tun.
Ja.
Also für ihre Arc bringt das mehr oder weniger gar nichts. Ja. Aber das merkt man dann vor allem beim zweiten Spiel. Es geht nicht so sehr um Joel und Ellie. Und ich glaube, sie haben jetzt schon mal den Grundstein gelegt, um zu sagen, hey, das ist eine große Welt.
Ja.
Und Joel und Ellie sind zwei kleine...
Das heißt, das ist eigentlich für euch. Für euch, Last of Us Spieler, ist das alles okay und klar und verständlich.
Also ich muss dazu sagen, die Episode hat extrem viel Lob bekommen.
Naja, ich würde auch nicht die Episode für die Qualität der Episode, sondern einfach wie viel, also gehört so eine, also ist, bringt so eine Episode in der dritten Folge wirklich was? Und mich als jemand, der gerade erst eingestiegen ist und der gerade erst die Story verfolgt, eine ganze Folge, die keine Auswirkungen auf den Main Arc hat.
Sie bringt ein bisschen, also sie drückt ein bisschen auf Pause, das stimmt, aber ich finde trotzdem für die Stimmung der Welt ist sie schon wichtig.
Ich habe nämlich da gar nicht so viel Stimmung von der Welt mitbekommen, weil diese eh so isoliert sind.
Ja.
Man kriegt eigentlich jetzt nicht wirklich was mit. Es ging wirklich um die Beziehung, um wenig mehr. Ja.
Aber auch eben, wie Beziehungen geführt werden in dieser Welt. Und also ich weiß nicht, ich fand es, mich hat es tatsächlich sehr bewegt. Und danach so, ich finde 4, 5, 6 und so weiter, ich habe dann immer mehr Walking Dead Vibes bekommen, wo ich mir dachte, ah, das finde ich jetzt so halb geil, weil der Walking Dead ist qualitativ all over the place. Also da gibt es ein paar coole Folgen, ein paar coole Staffeln und dann gegen Ende wird das
hauptsächlich Trash.
Es ist dann sehr trashig, ja. Aber ich würde sagen, wir reden vielleicht einfach nochmal drüber, wenn dann das Ding abgefilmt ist.
Ja.
Und dann können wir vielleicht auch schon mal ein bisschen mehr in Richtung Spoiler gehen und ein bisschen mehr drüber reden. Okay, wo geht's hin?
Ich finde einfach, also bei mir geht es immer um die Charakterentwicklung und dass ich das verstehe, dass ich die Personen verstehe, wie sich die von A nach B entwickeln, und da finde ich es gut.
Ja. Was jetzt auch losgegangen ist, ist Star Wars Mandalorian, die dritte Staffel.
Hast du schon geschaut?
Ja, die erste Folge habe ich halt geschaut, die rausgekommen ist bis jetzt.
Du bist hardcore, wirklich.
Die war okay, sage ich jetzt einmal. Die war so klassisch Star Wars Mandalorian. Schaust du diese Star Wars Serien überhaupt, oder?
Kurze Antwort, nein. Aber Mandalorian habe ich auf jeden Fall einige Folgen gesehen, weil es doch...
Das ist nicht so schlecht.
Eine eigene, ja, was Eigenes ist, und für sie, für sich steht, jetzt nicht unbedingt vom Qualitätslevel der anderen Sachen im Star Wars-Universum.
Aber vergleichst du es immer mit, das Imperium schlägt zurück und daran muss es sich messen? Oder?
Nein, ich vergleiche es vor allem mit diesen schrecklichen, der schrecklichen neuen Trilogie.
Und ja, okay.
Das aber ist besser als das, auf jeden Fall. Ja. Und das ist okay.
Aber hast du Andor gesehen?
Nein, habe ich nicht gesehen.
Weil das haben alle extrem gelobt. Also da haben viele geschrieben, das letzte Mal war Star Wars 1980 so gut.
Ich weiß nicht, ob jemand, der jetzt nicht ein definitiver Star Wars Fan ist, sich das alles wirklich antut, diese ganzen Spin-Offs.
Ja.
Niemand weiß, what's Andor.
Und es ist das Prequel zum Prequel. Also da kriegst du schon ein bisschen Kopfweh eigentlich, wenn man denkt, oh wow, okay.
Wow.
Aber ich würde sagen, pausieren wir das mal über Star Wars, weil sonst geht
es. Star Wars können wir 10 Folgen abdrehen
locker,
über Star Wars.
Locker, auf jeden Fall. Kommen wir zu Sonne und Beton.
Sprich, erklär mir, um was geht's. Erklär mir in 3 kurzen Sätzen, um was geht's in Sonne und Beton.
Okay. Ihr merkt schon, Caesar hat den Film nicht gesehen. Ich habe ihn sehen dürfen bei der Premiere. Vielen Dank dafür. Es ist ein Buch von Felix Lobrecht, was er, glaube ich, 2018 geschrieben hat. Felix Lobrecht kennt man natürlich eigentlich als Comedian und Podcaster, Herr Kollege. Es geht um 4 Jugendliche, ich würde sagen so zwischen 14 und 16 Jahre, die leben in Berlin und zwar in einem, wie sagt man so, Brennpunkt, sag mal, Neukölln? Ist das nicht in Berlin?
Neukölln.
Ich bin ganz, ganz schlecht da jetzt bewandert. Warte, ich lass mich das kurz googeln. Neukölln, ich glaube, das ist so.
Ich kenne Neuschwanstein in Köln.
Bezirk Neukölln ist ein Stadtbezirk. Berlin-Neukölln, ja genau, da spielt das Ganze, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Und das heißt, 4 Jugendliche, die es aufgrund der Umstände extrem schwer haben. Das heißt, die haben eine Brennpunktschule, die haben kein gutes Elternhaus.
Eine Brennpunktschule?
Ja, das sagt man ja so. Das hört man auch in Wien immer wieder. Das heißt,
bei uns gibt es Brennpunktschulen.
Ja, durchaus. Also irgendwie ganz, ganz hoher Migrationsanteil, aha, irgendwie extrem schwierig, dass die Lehrer sich da durchsetzen können. Kaum finanzielle Mittel, das kommt ja auch dazu. Also
interessant. Was charakterisiert eine Brennpunktschule? Weil ich
glaube, das,
in einem
was ich gerade gesagt habe.
Ich bin ja in einem Schulprojekt, also ich besuche ja Schulen als Botschafter fürs Integrationsministerium und ich kriege eigentlich immer also gerade auch in den Klassen, es gibt immer mehr Migrantenanteile, sehr, sehr viele, sehr, sehr hohen Migrantenanteil, aber ich hätte die jetzt nicht als Brennpunktschule gesehen.
Ich würde auch nicht sagen, dass die Migranten schuld daran sind. Pass auf, ich habe es gerade gegoogelt, da steht, bezeichnet ein Wohngebiet oder ein Stadtteil, in dem zu sozialer Benachteiligung führende Faktoren wie Armut, Arbeitslosigkeit und überdurchschnittlich oft auftreten. Und in solchen Bezirken gibt es halt auch Schulen und das sind dann auch sogenannte Brennpunktschulen. Das heißt, die halt einfach kaum finanzielle Mittel haben.
Ich frage mich, wo das bei uns ist, wirklich.
Man hört es immer wieder. Vielleicht ist es auch nur FPÖ-Propaganda.
Vielleicht auch nur das.
Kann sein, ja. Jedenfalls, wirklich keine gute Schule und diese 4 Jugendlichen, Lukas, Gino, Sanchez und ich glaube Julius? Wurscht. Die schwänzen die Schule, die saufen, die nehmen Drogen, also die sind nur am Kiffen, hängen im Park herum und die kommen dann irgendwann mit einer Gang zusammen, beziehungsweise ein Gangfight zwischen einer arabischen und einer türkischen Band und plötzlich schuldet Lukas
Band.
Habe ich Band gesagt?
Yeah,
ist
Band.
Eine Gang.
Ist ein Band-Wettbewerb, warum schaue ich das nicht schon längst?
Die spielen Guitar Hero nämlich irgendwie. Band, bravo. Nein, es ist eine Gang. Oder Bande. Ich glaube, ich wollte Bande sagen und habe an Band gedacht. Ich wollte es irgendwie cooler und international ausdrücken. Und
das war mein Fail, ne?
Ja, lass mal drehen, scheißegal. Jedenfalls schulden die denen dann plötzlich 500 Euro. Was halt verdammt viel Geld ist, wenn man 14 Jahre alt ist. Und gerade irgendwie eh schon sozial relativ schlecht dasteht. Und das ist der Film. Die müssen dann schauen, okay, wie kriegen wir die Kohle, wie kommen wir da wieder raus? Mhm. Und das Ganze ist teilweise echt lustig, aber extrem authentisch und extrem nah an der Realität. Also ich glaube, irgendein YouTube-Kommentar hat sehr gut zusammengefasst. Wer glaubt, dass das übertrieben ist, der hat einfach keine Ahnung, wie es teilweise wirklich zugeht.
Yeah, yeah.
Und ich bin aufgestanden und ich weiß noch, wie ich zu meiner Freundin gesagt habe, ich fühle mich gerade so privilegiert. Dass ich so nicht aufwachsen musste, dass ich eine normale Schule hatte, ein normales Elternhaus, ja. Lehrer, die sich wirklich eingesetzt haben für mich. Also das ist halt für mich einfach, weil das Umfeld prägt die Menschen.
Ja, ja.
Und ich dachte eigentlich im ersten Moment, die ersten 10 Minuten, weil die reden halt wirklich sehr schier daher. Die reden halt wirklich so, ja, was ist Bruder, ich fick deine Mutter, du Hurenkind. Also das geht halt 2 Stunden lang so. Und ich dachte, okay, In 8 Minuten habe ich
Klassisch
Kopfweh.
Perkussive Poesie.
Ja, genau. Ja. Aber es ist dann doch irgendwo auch lustig und irgendwie das, ja, die Leute dort reden halt so. Ja. Ja, also alles andere wäre halt irgendwie total verfälscht. Und da ist alles dabei, von wirklich herzhaften Lachern bis hin zu Tränen in den Augen. Also Sonne und Beton hat mich kalt erwischt.
Und du würdest sagen, das ist einer der besten Filme der letzten Jahre im deutschsprachigen Raum?
Ja, im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall. Aber weißt du, die Konkurrenz ist da jetzt auch überschaubar groß, sag ich jetzt einmal.
So, als hätte ich gesagt, einer der besten Autos auf einer Müllhalde.
Ja, genau.
Ja, eindeutig. Wenn nicht der beste.
Harter Ausdruck, aber ich bin eigentlich kein Fan vom deutschsprachigen Kino. Ich habe eh schon mal gesagt, ich halte Elias Mbarek und, wie heißt der, Schweighöfer?
Ah ja.
Ja, ich halte das nicht mehr aus.
Oder meinst du Schweiger?
Ich meine nicht Til Schweiger, ich mag den, wie heißt er? Eden Schweighöfer, oder?
Du musst dich auskennen.
Ich muss mich auskennen?
Ja, du musst wissen, was du hast.
Matthias Schweighöfer, oder? Heißt er nicht so? Ja, Schweighofer, Entschuldigung. Ja. Ja. Der Dude auf jeden Fall, ne?
Omnipräsent.
Ja. Ja, die sind halt in jedem zweiten Film, ja, und das ist halt ein bisschen mühsam. Und die Darsteller, diese Jugenddarsteller in Sonne und Beton waren, ich habe teilweise echt das Gefühl gehabt, da schaue ich da gerade eine Dokumentation. Weil das so gut war.
Cool, super.
Und daran erkennst du eigentlich auch gute Schauspieler.
Ja, ich bin überhaupt immer erfreut, wenn deutschsprachige Filme nicht dieses Filmdeutsch verwenden, sondern einfach irgendwo, wo wirklich so gesprochen wird und einfach da auch
nicht
authentisch.
Nicht so sehr sonnig.
Ja, genau.
Willkommen im Burgtheater.
Oh nein.
Ja. So nein, schlimm. Aber der hat mich wirklich kalt erwischt. Ich bin mit null Erwartungen reingegangen. Ich habe auch das Buch nicht gelesen, aber dachte schon, fuck, ich muss den Film erwähnen, ich muss den weitererzählen.
Okay. Dann ist es, betrachte es als Shoutout, diesen Film anzuschauen. Er ist wahrscheinlich jetzt immer noch im Kino, nehme ich an.
Auf jeden Fall, ja, der ist ja ganz fresh rausgekommen, auf jeden Fall.
Und du meinst, ich soll den mit meiner Freundin anschauen oder eher mit irgendeinem hartgesottenen, fahrradkettenschwingenden Homie von mir?
Sag mal, ich habe ihn mit meiner Freundin gesehen, aber meine Freundin liebt Felix Lobrecht, ja. Das sagt sie mir ständig, auch während dem Sex sehr oft. Ja.
Weißt du, Felix Lobrecht ist schon ein cooler Typ.
Der ist aber toll. Und ich liege da, okay. Passt, okay. Nein, aber es ist, ja sicher kannst du mit deiner Freundin anschauen. Ich weiß nicht, ob deine Freundin auf sowas steht. Es ist die harte Realität, die muss man auch mal aushalten.
Nein, die mag sie nicht, die harte Realität.
Ja, dann schaust du aber Episode 8
mit. Sie mag Fantasy, ja.
Okay,
ja.
Alles klar. Ich habe mal gedacht, nehmen wir das gleich irgendwie so als Aufhänger und reden mal ein bisschen über Kinder- und Jugenddarsteller.
Ja, die waren alle jung, oder?
Die waren sehr jung. Also ich würde sagen, wie gesagt, die spielen so in einem Alter zwischen 13 und 16, 17,
wow,
sowas um den
okay.
Dreh. Also keine Kinder mehr.
Ja, unter 18 halt.
Ja, unter 18 auf jeden
dürfen
Fall.
Dürfen nicht fahren, dürfen nicht, keine Ahnung.
Dürfen nicht die goldene Himbeere bekommen eigentlich.
Unseres Erachtens dürfen
ja, genau,
nicht die goldene Himbeere
bekommen. Weil ich bin der Meinung, Kinderdarsteller sind schwer zu casten.
Extrem schwer zu casten und man kann sich nicht erwarten. Man kann sich einfach nicht ein gewisses Level unbedingt erwarten. Man muss nehmen, was man kriegt.
Ja.
Glaube ich, als Filmemacher.
So wie ich auf Tinder, ja.
Ja, zum Beispiel. Das wollte ich jetzt nicht anschneiden, aber okay. Gut, dass du es gemacht hast. Trotzdem, wenn es dann passiert, dass ein Kinderdarsteller so wirklich, wirklich gut ist und wirklich eine tolle Leistung abliefert, dann gehört das auch auf jeden Fall erwähnt. Ja?
Es ist so, wir haben natürlich erst mit Alex geredet über The Sixth Sense.
Ja. Aber das ist outdated, der Typ ist schon älter als du.
Ist schon klar. Aber damals war es natürlich nicht. Und ich habe mir den Film extra nochmal angesehen, weil ich mir gedacht habe, ey, jetzt hab ich mir selber Bock gemacht eigentlich. Und ich habe mir gedacht, The Sixth Sense, ich meine dieser Haley Joel Osment, der trägt den Film.
Eindeutig.
Also das ist, nimm irgendein anderes Kind, das nur ein bisschen schlechter ist als der Typ und der Film wird unfreiwillig komisch. Weißt du, gerade in so Momenten wie...
Könnte schon komisch werden,
ich sehe tote Menschen. Wo ich mir irgendwie denke, so, wenn du da einen schlechten Kinderdarsteller hast, ist das so...
Ja, dann mach die Augen zu, deppert.
Ja, also da darfst du keinen Justin verwenden. Ja, da musst du einen Haley verwenden.
Aber Haley Joel Osment war der Kinderschauspieler seiner Zeit. Mhm. Es hat keinen anderen gegeben, der so viel Anerkennung bekommen
hat. Ich
glaube,
bei E.T. war er ja auch dabei, ne?
Bei E.T.? Bei E.T. war er nicht mal ein Funkel in den Augen seiner Eltern.
Oder, nein, warte, das war dieses Artificial Intelligence. Ja, ich vertausche das gerade. Ja. AIET, was ist das selber? Das sind zwei Buchstaben.
Der Typ ist Immortal, so ja, ein Highlander.
Ja, er ist ein Roboter. Hast du den Film nicht gesehen?
Der duelliert jedes Jahr irgendwelche anderen Kinder und saugt sie Energie auf. Ich bin ein Highlander.
Passt gut. Okay, ja, dann das andere halt. Aber halt auch wieder, das ist, so eine, ist immer die Frage bei Kinderdarstellern, wie gut entwickeln die sich? Und der hat sich halt nicht gut entwickelt.
Ich glaube, das ist eine traurige, harte Realität. Realität ist, die Frage ist nicht, wie gut er sich entwickelt, sondern wie gut hat sich sein Gesicht entwickelt. Es ist einfach so, er hat nicht mehr ausgeht cute war irgendwann weg. Ja,
ja wie der Macaulay Culkin von Kevin Allein zu Hause.
Das ist beinhart, wenn du den Typ nicht mehr hittest und deinen neuen Typ nicht findest, dann egal wie gut du schauspielen kannst, ich meine, er ist immer noch aktiv, der Haley Joel Osment.
Ja, war.
Hat auch bei The Boys hat er eine Rolle.
Ja, ja, aber eine kurze Rolle.
Wo er sich quasi im Endeffekt selber spielt, irgendwo. Mhm. Bis zum gewissen, also als Kinder, ein Kinderwunder, was jetzt quasi ein abgehalfteter Mentalist ist oder so, ja.
Aber wenn du halt solche Rollen annimmst, merkst du auch schon, okay, die Karriere ist in Wahrheit vorbei.
Also wenn, nicht so hart. Schauspielerei ist hart. Schauspielerei ist sehr, sehr hart. Du kannst eigentlich recht gut arbeiten und trotzdem ein Niemand sein in der Welt des Schauspiels, vor allem in Hollywood.
Ich meine das überhaupt nicht persönlich, aber
meinst es persönlich.
Okay, ja, passt.
Ich nehme das persönlich.
Warum nimmst du das? Du bist kein Kind mehr.
Ich bin ein angehender Schauspieler.
Ja, aber du bist kein Kind mehr.
Irgendwo ja, doch. Er ist auch kein Kind mehr. Aber ich glaube, es taugt ihm auch nicht, wenn jeder sagt, wie schlecht und abgehalftet er jetzt ist.
Ich stelle mir nämlich gerade dich vor in The Sixth Sense, wo du dir so die Bettdecke hochziehst und sagst, ich sehe tote Menschen.
Über den Vollbart drüber. Ja,
genau. Im selben Alter wie Bruce Willis damals. Ja, genau. Mami. Ja, geil. Cool.
Yeah. Nein, auf jeden Fall, ja. Es ist harte Welt. Man muss sich glücklich schätzen, wenn man so einen High Point gehabt hat und darauf kann man stolz sein. Die meisten Leute kriegen nicht mal einen, sondern einen Film. Er hat gleich einen ganzen Run gehabt.
War auch vom Oscar nominiert, ne?
Ja. Das heißt schon was.
Ja. Aber, trotzdem, auf einmal heißt es was beim Oscar.
Nein, das heißt schon was, wenn ein Kinderschauspieler einen Oscar bekommt. Ja, das ist etwas, was einfach
nominiert,
nicht normal ist. Ja. Oder? Aber gleichzeitig muss man auch bedenken, ich glaube, das ist ein unglaublicher Stress für einen Kinderschauspieler, so anerkannt zu werden. Ich glaube, es ist fast besser, wenn du einfach nur dabei bist und die Möglichkeit hast, zuzuschauen und zu lernen und vielleicht gute Schauspieler kennenlernst. Aber ich glaube, wenn du so abgehst, wenn du so richtig explodierst zu früh, das ist mit Mental Health mäßig hart, kann einiges passieren.
Früh explodieren kenne ich auch, wenn ich mit meiner Freundin im Bett bin.
Ja, und für sie ist es auch hart. Oder auch nicht.
Oder auch nicht in dem Fall. Wir sollten ein bisschen aufpassen, dass wir diese Sex- und Kinderthemen nicht miteinander vermischen.
Hey, du machst die Jokes immer. Ich krieg das nicht mit. Ganze so, was? Ah, fuck. Yeah.
Das wird der Gefängnis-Podcast. Yeah.
Wir können einen Zoom machen, während du in der...
So. Da schneiden wir raus.
Hast du Filme schauen im Fernsehen, im Gefängnis?
Sicher darf man das, oder?
Keine Ahnung.
Ja, sicher. Also in den Gruppen sieht man das doch immer, wie die dann da sitzen und Filme schauen, oder?
In welchen Gruppen?
Naja, in Filmen sitzen die immer so in Gruppen, in so einem Gemeinschaftsgruppenraum zusammen und schauen Filme,
das ist
oder?
Das Irrenhaus.
Ach so, okay.
Ja. Egal.
Übergänge sind fließend. aber wir müssen ein bisschen auch über Harry Potter reden natürlich. Weil bei Kinderdarsteller ist es vor allem sehr spannend, wenn die noch in die Schule gehen natürlich. Es gibt ja auch ganz, ganz strenge Auflagen, wann die arbeiten dürfen, wie die arbeiten
dürfen.
Die dürfen, glaube ich, nicht nachts arbeiten.
Ja.
Die dürfen eine gewisse Anzahl arbeiten, die müssen ganz viele Pausen drinnen haben.
Scheint in Österreich nicht zu sein, dass man nicht in der Nacht arbeiten darf als Kind.
In Österreich ist alles unter dem Thema so wurscht.
Ich habe als Kind in der Nacht ein Video geshootet.
Naja gut, es muss irgendwelche Ausnahmeregeln geben, weil auch Harry Potter, das sind ja teilweise mitten in der Nacht im verbotenen Wald.
CGI. Also
es
alles CGI.
Die Sonne raus.
Ja, CGI.
Ja, das glaube ich jetzt eher weniger, aber da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Und vor allem das Spannende finde ich immer bei Kinderdarstellern, du weißt nie, wie die sich entwickeln. Weil zum Beispiel jetzt bei Haley Joel Osment, okay, der hat eine kurze Zeit als Kind sehr hell gebrannt, aber dann war es halt schnell einmal wieder vorbei. Und tatsächlich bin ich relativ begeistert bei Harry Potter, dass alle drei Hauptdarstellerinnen relativ normal aus dieser Kiste rausgekommen sind und auch heute noch eine Karriere haben, weil viele stürzen ja dann auch ab.
Stimmt.
Viel Geld, viel Ruhm in frühem Alter und... Das war's dann. Game over.
Stimmt.
Und Daniel Radcliffe, muss ich eigentlich sagen, der hat sich sehr, sehr gut entwickelt.
Ja, stimmt.
Der spielt sehr spannende Rollen.
Ja, ja.
Ich finde eigentlich sogar noch, als Harry Potter fand ich ihn fast noch am schlechtesten.
Er war von den dreien der am wenigst impactful Kinderschauspieler.
Was tragisch ist eigentlich. Ne?
Weil ja, oder eigentlich genial, weil ich war immer der Meinung, dass die Supportrollen sind extrem wichtig, weil die Leadrolle kriegt eigentlich alles serviert. Die kriegt alles aufgelegt und du musst es nur noch abräumen.
Ja.
Das heißt, ich würde, glaube ich, immer schauen, dass die Supportrollen wirklich erfahrene Schauspieler sind oder die besseren Schauspieler sind. Das macht automatisch den Lead effektiver.
Ja.
Und der Lead muss eigentlich nur gut, also der muss natürlich das Licht gut einfangen und gut wirken und gut emoten und so, aber er muss jetzt nicht das dramatische Genie sein. In vielen Rollen, also wo es so Helden gibt, gerade in so Heldenrollen, nicht tragischen Rollen, wo es irgendwie schwierige Themen aufzuarbeiten gibt, aber bei sowas wie Harry Potter geht das schon durch. Ich persönlich habe immer den Ron Weasley am besten gefunden als
Rupert
Schauspieler.
Grint, ja.
Rupert Grint. Heißt nicht Ron Weasley in Wirklichkeit?
Na, stell dir vor, ja. Wobei, ich glaube, der hat es noch am schwierigsten aus dieser Rolle irgendwie rauszuwachsen.
Ja.
Ich fand es so lustig, der war ja in einem Ed Sheeran-Video.
Als
quasi sein Doppelgänger. Ja, weil die sich ja oft verwechselt werden.
Ja.
Ich muss auch sagen, Emma Watson, also die war für mich Hermine Granger. Also das war so, ich habe mir das genau so vorgestellt.
Hast du die Bücher vorher gelesen?
Ah, absolut.
Du bist ein echter Fan.
Ja,
ein Fans-Fan.
Ich bin ja mit den Filmen eigentlich so halb unglücklich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Was sind deine größten Gripes mit den Filmen, adaptionsmäßig?
Also nicht nur, dass sie vieles ausgelassen haben, das musst du, das ist klar, ein Buch mit 1000 Seiten, das kannst du nicht in einen 2-Stunden-Film packen, aber sie haben dann vieles dazu erfunden.
Zum Beispiel?
Ganz, ganz vieles, ehrlich gesagt. Also irgendeine Szene war das im 5. und im 6. Teil, wo irgendwie der Fuchsbau, das Haus der Weasleys, irgendwie von Todessern angegriffen wird und explodiert und in Feuer aufgeht.
5 und 6 habe ich dann nicht mehr so genossen,
muss
ich sagen.
Das ist niemals passiert im Buch, also nicht mal ansatzweise. Und ich denke mal, okay, ihr hattet offenbar Zeit, warum dann nicht eher das Buch authentischer umsetzen, bevor man sowas dazu erfindet. Aber ich muss dazu sagen, auch ein Drehbuch und ein Buch ist was vollkommen anderes. Das hat auch schon Peter Jackson gesagt. Weil es gab auch damals bei den Herr-der-Ringe-Filmen, haben irgendwie ganz, ganz viele gesagt, so, oh, das ist nicht 1:1 das Buch, wo ist Tom Bombadil und wo ist dies und das? Und er hat dann damals gesagt, hey, ihr wollt das nicht. Ihr wollt kein 1:1, ihr wollt keine 1:1 Umsetzung.
Ja.
Das wird ein 5-Stunden-Film und der wird schrecklich.
Ja.
Also, ich verstehe schon irgendwo, aber das Problem ist, Harry Potter wird unfassbar komplex und vor allem im 7. Teil, der 7. Teil von Harry Potter ist ein bisschen Avengers Endgame, wo alles zusammenkommt und der Film setzt das wahnsinnig schlecht um. Also da wirkt das total...
Ja, der Film, die Franchise hat mich da verloren, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ja.
Ich bin ausgestiegen.
Verstehe ich auch ehrlich gesagt ein bisschen. Der Harry Potter-Marke geht es auch gerade überhaupt nicht gut. Da werden wir auch mal ein eigenes Thema dazu machen. Aber ich finde ehrlich gesagt auch die Kinderdarsteller, vor allem du weißt ja nicht, okay, wir fangen an mit dem zu drehen, der ist 12, aber der muss das ja jetzt 10 Jahre lang machen.
Ja.
Weißt du, weil wir drehen jetzt diese 7 oder 8 Filme waren sie sogar in den nächsten 10 Jahren und du weißt ja nie, wie entwickelt er sich. Kriegt er ein Drogenproblem? stürzt der irgendwie ab oder weiß ich was?
Ja,
ist der schlecht in der Schule? Ja. Wird der das ärgste Pickelgesicht oder was? Irgendwas, weißt du, es kommen so viele Challenges auf dich zu.
Die armen Produzenten müssen mit Clara Seal einen Dauervertrag abschließen.
Ja, voll. Du weißt ja nie, wie die Pubertät zu Leuten ist. Weißt du?
Ja, stimmt. Also gerade wenn es so Langzeitprojekte gibt, dann da planst du das ein. Da planst du alles Mögliche ein. Auch beim Marvel-Universum, die können nicht 3 Phasen planen, ohne zu wissen, dass es Dinge gibt, die passieren werden, ganz einfach.
Wobei ich glaube, es ist schon leichter, mit einem 30-Jährigen was zu planen die nächsten 10 Jahre, als mit dem 11-Jährigen. Na, weil...
You never know.
You never know.
Das
stimmt auch wieder, ja.
So, kennst du auch noch andere Kinderschauspieler, außer die in Harry Potter?
Tatsächlich, ja.
In E.T.
Da spielen ja auch Kinder mit, oder?
Ja, Drew Barrymore zum Beispiel war Kinderschauspielerin bei E.T.
Stimmt, die hat sich mittelmäßig
entwickelt. Die war ein Riesenstar nachher.
Ja.
Auch
ein bisschen abgestürzt dann?
Ja, irgendwann, aber die war, ihre ganzen 20er war sie ein absoluter Heartthrob.
Das stimmt, ja. Kennst du den Namen Spencer Treat Clark?
Nein, kenne ich nicht.
Solltest du kennen, das ist das Kind aus Unbreakable.
Ah, wirklich?
Ja.
Der war gut.
Der hat richtig gut gespielt.
Der war sehr gut.
Und derselbe Typ spielt auch mit bei Gladiator, auch der kleine Junge.
Stimmt.
Großartig.
Stimmt.
Also ich finde, das ist auch so einer, der schafft es irgendwie nur mit Ausdruck und nur mit glasigen Augen schon eine Stimmung zu erzeugen.
Ja.
Obwohl er eigentlich wenig Text hat. Aber vielleicht erinnerst du dich noch an diese Szene in Unbreakable, wo gegen Ende...
Frühstück.
Frühstück. Wo er eben so den Zeitungsartikel hinschiebt.
Unglaublich.
Und dann beide so, holy shit.
Ja,
und das ist so, und dann so,
unglaublich.
Das war so gut gespielt. Und da muss ich auch leider sagen, ich würde nicht sagen, er spielt Bruce Willis an die Wand, aber
Du willst immer, dass sie gegeneinander antreten. Du sagst immer, ah, ohne den Schauspieler wird der schlecht und ohne den Schauspieler wird das
schlecht.
Nein,
das möchte ich gar nicht. Ich
sag, bei Sixth Sense. Sixth Sense ist ein super Film. Ja.
Großartig.
Das hängt nicht nur an einer Leistung.
Gar nicht, aber es gibt schon immer auch einen Schauspieler in Glorious Bastard, dieses ganz kleine
Christoph Waltz. Bruce Willis spielt einmal niemand gegen die Wand.
Er spielt nicht schlecht, ja. Aber auch Brad Pitt ist ein großartiger
Unbreakable ist die beste Rolle von Bruce Willis im gesamten Katalog von ihm.
Ich sage auch gar nicht, dass er schlecht ist, um Gottes Willen.
Quentin Tarantino hat gesagt, es war seine allerbeste Rolle.
Ja, dann muss es stimmen. Aber ich sage nur, Brad Pitt zum Beispiel, großartiger Schauspieler, auch der wird von Christoph Waltz, also wenn die in einer Szene sind, gibt es ganz kleinen Gewinner. Also das sind alle Augen auf Christoph
Waltz. Gut, aber
Waltz
da sind sie auch Gegenspieler von in der Rolle Gegenspieler. Da kannst du sehen, ob sie, wer hat mehr Charisma, wer hat mehr dramatisches Gewicht und so weiter. Aber wenn sie miteinander spielen und voneinander feeden und der eine ist der Sohn vom anderen und es geht um eine emotionale Szene, denke ich nicht, oh, du hast gewonnen.
Ja, ich sage nicht, ich habe
drei Tränen zu zwei.
Ja, ich habe nie gesagt, dass sie gewinnen. Ich sage nur in der Szene, wenn mich jetzt wer fragt, wem fandest du stärker, würde ich sagen, da fand ich in der Szene Spencer Treat Clark.
Ja, so sehe ich Szenen meistens nicht.
Ist okay.
Da denke ich immer an die, was will mir die Szene vermitteln, nicht eine Person. Es geht selten um nur eine Person.
Hast du irgendwelche Kinder mitgebracht?
Ja, ich habe viele Kinder mitgebracht. Links zu meiner Linken. Imaginäre Kinder.
Hallo, Justin.
Kennst du den Namen Piers Gagnon?
Ich muss gar nicht so tun, als würde ich den kennen. Keine Ahnung.
Hast du Looper gesehen? Mit Bruce Willis, mit Joseph Gordon-Levitt.
Ich glaube, ich habe den mal gesehen.
Kannst du dich noch erinnern an den Film? Hat einen unglaublichen Kinderschauspieler.
Ganz
der Kinderschauspieler, der quasi der auserwählte Crime-Boss wird und wo er quasi immer hin und her gerissen ist, ob er den jetzt töten soll und verhindern soll, dass seine Zukunft passiert, so wie sie passiert ist. Und er war unglaublich dramatisch, wenn ich überhaupt nicht auf dieser cute und so weiter und so fort, sondern einfach irgendwo auch menacing, bedrohlich. Ja?
Ja.
Schon in ganz jungen Jahren, der war vielleicht 8, 9.
Ja. Sehr jung.
Sehr, sehr jung. Ja, sehr, sehr jung. Und unglaublich, der muss ein absolutes Supertalent sein. Mhm. Ja. Der ist jetzt gerade, glaube ich, 18 oder so. Mhm. Ich frage mich was, also da kommt sicher noch einiges, glaube ich.
Ich meine, mir kommt jetzt auch gerade erst der Gedanke, wenn die so jung sind. Ich meine, die durchlaufen ja auch einen Casting-Prozess. Ja? Also irgendwie, okay, ich brauche irgendwie ein Kind für die Rolle. Dann kommen da 500 Kinder und sprechen vor wahrscheinlich. Und das ist halt auch, ich glaube, gerade in dem jungen Alter mit sehr vielen Neins und du bist nicht gut genug,
wow,
konfrontiert zu werden,
ist
eigentlich sehr, sehr heftig. Also ich sehe auch diese ganzen Kinderschönheitswettbewerbe total kritisch. Also das ist für mich das Schlimmste, was es gibt.
Yeah.
Dass irgendwie schon 8-jährige Mädels mit Botox vollgespritzt werden, dass sie vollere Lippen haben zum Beispiel.
Wirklich?
Ja, da habe ich mal eine Doku gesehen. In Amerika ist das so ein boomender Markt mit so Kindermodels.
Yeah.
Es ist fucking crazy. Und wie die Eltern, die durchtreten, es ist ganz, ganz schlimm. Und
Leonardo DiCaprio hat einmal erzählt, er war auch Kinderschauspieler zuerst.
Ja, ja.
Und er hat erzählt, dass in diesem Casting-Prozess eben, du musstest eigentlich voll irgendwie so ein fakes Image von dir projizieren. Also wenn sie dich gefragt haben, machst du gern Sport? Ja, ich liebe Sport, ich liebe Tennis und Basketball und Ding. Du musst einfach alles sagen, was du glaubst, dass sie hören wollen. Das
und
war das Erste.
Weltfrieden. Wie bei Models eigentlich.
Ist ja, es ist ganz schlimm. Und dann haben sie eben zu dem Zeitpunkt als Kinderschauspieler gelten andere Regeln. Du musst vor allem relatable sein. Ja. Und sie haben gesagt, der Name Leonardo DiCaprio ist ein Problem. Als Kinderschauspieler.
Witzig. Ja. Ah, okay, das klingt zu, schaut's mich an.
Sie wollten, dass er Jimmy Jackson sich nennt oder irgend sowas. Ja.
Okay.
Unglaublich, oder?
Private Jackson, das ist immer das, gell? Es gibt in jedem Kriegsfilm gibt's einen Private Jackson.
Jacksons gibt es in jedem Film. Ja.
Wobei, auch da, war nicht seine erste große Rolle dieses Gilbert Grape?
Ja, yeah, What's Eating Gilbert Grape. Ja.
Genau, ja. Fun Fact, so hat ihn nämlich Martin Scorsese entdeckt. Mhm. Der hat den irgendwie im Fernsehen gesehen, ist zu spät dazugekommen und hat sich auch gedacht, das ist eine Dokumentation. Und hat sich gedacht, holy shit. Und so ist dann, glaube ich, Gangs of New York entstanden.
Ja. Nee, entstanden, ja. Also in weiterer Folge.
Nein, in weiterer Folge. Aber da hat er ihn zum ersten Mal beeindruckt. Die haben ja, ich glaube, schon in 7 Filmen zusammengearbeitet oder irgendwie sowas. Also,
eines der großen Kollaborationen zwischen Schauspieler und Regisseur dieser Zeit, ja.
Ich habe noch einen mitgebracht.
Ich habe noch mehrere mitgebracht. Es gibt ziemlich viele gute eigentlich.
Okay, ich habe noch Daniel Ranieri. Ranieri, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Daniel Ranieri. Hast du den Film gesehen, Tender Bar?
Nein.
Okay. Amazon Prime-Film mit Ben Affleck.
Hast du alles abonniert eigentlich? Jeden Streaming-Service?
Bis auf Apple. Apple habe ich gerade auf on hold, ja, weil da nicht viel Gutes kommt. Ja. Aber ich habe tatsächlich Prime, ich habe Netflix und ich habe Disney Plus.
Ich glaube, ich habe auch alle.
Oh scheiße, und ich habe Sky ja auch gerade.
Ich habe auch Sky. Ja. Sky musste ich für Game of Thrones nehmen.
Ja, ich, ja. Wir alle.
Wir alle.
Sind wir uns mal ehrlich. Ich meine, zum Glück haben sie jetzt auch der Last of Us, ja, aber ja, das ja, ist so voll das Verkaufsargument. Wobei den Account teile ich mir mit zwei anderen Kollegen, weil Sky ist.
Vor allem die Bedienungsoberfläche ist unglaublich irritierend. Wer hat sie das programmiert,
so
dieses
Ding? Schlecht.
Unglaublich.
Ey, wir machen mal eine Folge über die besten Streaming-Services, ja, ja, und auch über die, das ist nämlich gut, auch die beste
Benutzeroberfläche. Ich habe viele Meinungen zu diesem Thema.
Ich auch.
Viele,
ja, viele, ja, ja, Meinungen. Auf jeden Fall. Weil vielleicht, es gibt eh auch viele, die uns vielleicht zuhören, die sich denken, okay, auf was kann ich verzichten und was brauche ich unbedingt?
Das sollten wir mal auswerten, ja? Ja. Was ist der beste Spread an Streaming-Services?
Das ist sauspannend. Ja. Das machen wir auf jeden Fall bald mal. Ja, aber der spielt den kleinen Jungen in Tender Bar gemeinsam mit Ben Affleck, der da auch großartig spielt. Ich finde auch, Ben Affleck hat in letzter Zeit einen Lauf. Und ganz, ganz süßer Film. Mhm. So eine Coming-of-Age-Story. Mhm. Und Ben Affleck spielt halt so seinen coolen Onkel, so ein bisschen. Mhm. Und der Junge wächst halt ohne Vater auf, hat aber, wie gesagt, seinen Onkel und eigentlich hochintelligent und aber auch ein bisschen schwieriges Umfeld. Herzallerliebst, war auch, glaube ich, bei den Golden Globes für ein paar Dinge nominiert. Also
okay. Wirklich
ein schöner Film auf Prime.
Ist aufgeschrieben.
Ja.
Ich gebe jetzt noch eine, die wirst du ganz sicher wissen und wirst du sicher zustimmen, wenn du Once Upon a Time in Hollywood gesehen hast.
Natürlich, ja.
Julia Butters.
Oh, wer war das?
Das Mädchen, was mit ihm als Screenpartner ist, wer den Cowboy-Film dreht.
Ja,
diese,
natürlich.
Exzentrische Jungschauspielerin.
Ja.
Absoluter Wahnsinn, ganz ehrlich.
Das war großartig.
Absoluter,
ja,
Wahnsinn.
Saugeil gespielt, ja.
In so einer Reife.
Ja.
So einer,
und vor allem, wie gesagt, in dem Alter mit einem Typen gemeinsam in der Szene zu sein wie Leonardo DiCaprio.
Ja, unglaublich.
Und das so zu dominieren,
unglaublich,
auch. Ganz, ganz stark.
Das ist für mich ein absoluter Highpoint, wenn es um Kinderschauspiel,
stimmt,
geht.
Die muss man mal ein bisschen beobachten. Ja,
ja, die wird sicher ganz, ganz, ganz groß. Die hat jetzt schon mit so vielen gespielt. Ich glaube, die hat jetzt schon mit 3 oder 4 der absolut größten Regisseure gearbeitet. Also einfach, weil sie schon gecastet wird für
saustark
alle möglichen Sachen. Ja, ja. Was ich da habe, zum Beispiel Quentin Tarantino, Russo Brothers, Steven Spielberg, Michael Bay.
Hat alles. Michael Bay lassen wir jetzt weg.
Ja, aber kohlmäßig, ja.
Ist ja, ja,
ein Geldgenerator auf jeden Fall. So groß
saustark,
ist er,
ja. Shia LaBeouf war ja auch so, der hat auch sehr, sehr jung ja begonnen.
Mhm.
Ich meine, gut, der hatte dann mehr seinen Durchbruch, wie er schon mehr junger Mann war, mit Transformers und so weiter, aber der hat ja auch schon sehr, sehr, sehr jung begonnen. Hat sich auch zu einem interessanten Schauspieler entwickelt. Also jetzt seine letzten Projekte, die waren jetzt nicht so die großen Moneymaker, aber ich glaube, das will er auch nicht mehr machen, sondern der ist jetzt sehr ins alternative Künstlerische abgedriftet.
Ja, glaube ich auch. Immer wenn Schauspieler mehr Haare unten als oben haben, weißt du, sie wollen Arzt sein.
Das sind Hipster.
Ja.
Ja, genau. Jetzt mache ich es für mich
von
und
hier
nicht für Hollywood.
So.
Jetzt bin ich ein Künstler, schaut's mich an.
Künstler brauchen kein Kinn, das ist die Antwort.
Ja. Ich bin sonst blank eigentlich. Ich habe, glaube ich, sonst nichts mehr.
Ich habe schon mehr, aber ich meine, wir können diese Liste ist sehr, sehr, sehr lang. Also man muss auf jeden Fall Bella Ramsey natürlich nehmen, wenn du eh schon die ganze Zeit Last of Us schaust. Bella Ramsey ist immer noch unter 20 und auf jeden Fall.
Bei Game of Thrones waren überhaupt viele gute Kinderdarsteller dabei.
Game of Thrones war ein Sprung für so viele großartige Schauspieltalente.
Ja.
Da gibt es sicher mehrere junge Schauspieler, die da dabei waren, die echt gut sind. Also natürlich der Joffrey.
Ja.
Einer der allerbesten Kinderschauspieler, die ich überhaupt jemals gesehen habe. Also unglaublich.
Weil das ist so, das musst du auch mal spielen, dass du so unsympathisch rüberkommst und dass dich alle hassen.
Ja, und dass du auch glaubwürdig Leute unter Druck setzt, die viel älter und größer sind als du. Ja.
Es ist so eine verkehrte Welt, wenn so Erwachsene von einem Elfjährigen erzittern quasi, was halt sau scary ist.
Das musst du mal verkaufen, ist echt nicht
schlecht. Stimmt, ist ein guter Punkt, ja. Du hast doch off-air gesagt, Stranger Things muss man natürlich erwähnen mit...
Also ich wollte die auf die Liste schreiben, ich bin jetzt drauf gekommen, die sind ja alle schon über 20.
Ja, gut, aber jetzt, ne?
Ich schaue auf Google und IMDb und die mal schon Bart.
Ja.
So, what? Unglaublich.
Wie heißt die noch schnell?
Millie Bobby Brown, die hat keinen Bart.
Okay. Das wär jetzt dann sehr alt. Dann wäre sie ein Künstler. Ja, genau. Dann wäre sie ganz alternativ. Ja. Aber die hat ja auch sehr, sehr jung begonnen. Die ist jetzt 19 und Stranger Things rennt ja schon seit Jahren.
Ja.
Also kommt auch definitiv. Die ist ja auch jetzt, ich meine, dieses Enola Holmes mit Netflix, das ist jetzt
war
so.
War nicht so meins,
geil,
bin ich nicht so.
Geil,
ich habe es versucht. Ich habe es ehrlich versucht.
Voll. Aber hat auch mitgespielt bei Modern Family offenbar. Da war sie, glaube ich, sehr, sehr jung. Und dann natürlich der Oscar-Preisträger Godzilla vs. Kong. Da hat sie auch mitgespielt.
Ah, wirklich?
Ja, steht da. Also, muss so sein.
Dieses Nordlicht am Horizont der Filmmacherei habe ich nicht gesehen, aber war sicher gut.
Wobei ich sagen muss, manchmal braucht es einfach nur eine Echse und einen Affen, die sie in die Fresse hauen. Weißt du, manchmal braucht es gar nicht mehr eigentlich und ich bin unterhalten. Weißt, das ist
einer
so,
dieser Filme, nehmen wir eine Echse und einen Affen.
Aber es haben auch alle immer so über Transformers gelästert. Ich denke mal, das ist Megan Fox. Und die geilsten Autos, die sie in Roboter verwandeln, in die Fresse geben. Und Linkin Park macht den Soundtrack.
Aber kann das irgendjemanden interessieren, der nicht ein Y-Chromosom hat?
Nein. Ich habe gerade versucht. Es wird auch Frauen geben, die das... Nicht. Wie sexistisch. Es wird auch Frauen geben, die das toll finden.
Ja, lesbische Frauen, die bei der Air Force, keine Ahnung, Schiffsmotoren reparieren. Aber
und Megan Fox.
Und Megan Fox. Scheiße.
das sind natürlich scheiß Filme, aber ich finde, manchmal habe ich auch Bock auf stumpfe Unterhaltung.
Ja, ich Gott sei Dank nicht.
Dann höre ich mir Netflix und Chill an.
Ja, dann, sehr gut.
Also aus meiner Sicht,
ja,
ich hätte nichts mehr.
Ist eine runde Liste.
Ist eine runde Liste, würde ich sagen. Ja. Also ich glaube, wie gesagt, zusammengefasst, ich glaube wirklich, ich bin oft auch schon aus einem Film rausgegangen, wo ich mir gedacht habe, oh, das Kind hat genervt. Ja, also ich glaube, Kinderschauspieler nerven auch einfach wirklich ganz, ganz oft.
Echt?
Ja, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres
als ein
nerviges
Kind. Was war das letzte
Kind,
was dich genervt hat im Fernsehen oder im Kino?
Jetzt fällt mir natürlich gerade nichts ein, aber ich habe das Gefühl, auch wenn mir jetzt gerade kein Name einfällt, ich habe das Gefühl, das passiert ständig. Aber ich glaube, ich bin aber prinzipiell ein Mensch, der von Kindern relativ schnell genervt ist. Weißt du, was ich meine?
Weißt du, deine Frau? Freundin?
Meine Freundin will auch keine Kinder haben.
Ah,
das heißt, wir sind da total safe, was das angeht.
Legitim, man muss sich ja nicht fortpflanzen.
Vor allem, jedes Mal, wenn wir im Restaurant sind und ein Kind wird laut, wir schauen uns beide und verdrehen so die Augen und denken uns, oh, Jesus.
Weißt, also, ich sehe das ja immer
wir
so,
haben überhaupt keinen Filter.
Ich sehe das irgendwie anders, weil ich denke immer, das reflektiert immer auf die Eltern. Ich denke mir immer, oh, ja, was ist mit denen? Was geht mit denen? Warum haben die so ein Kind? Ist vielleicht unfair,
ja,
weil das Kind hat auch
seine
eigene Persönlichkeit und die Eltern können vielleicht
manchmal können die Eltern
nicht ändern.
Echt nichts dafür. Also ich kenne auch Kinder aus wirklich gutem Elternhaus, die sich nicht gut entwickelt haben, wo ich mir denke, was ist da schiefgegangen?
Ja.
Und dann halt auch umgekehrt. Ne?
Aber da kommen wir wieder zur goldenen Himbeere. Wie viel ist der Kinder Verantwortung und wie viel muss man ihnen einfach durchgehen lassen, weil sie einfach Kinder sind in der Entwicklung?
Also ich glaube schon, um kurz ein bisschen ernster zu werden, ich glaube schon, dass Kinder gerade in so einem Haifischbecken und die Schauspielerei, die Filmindustrie, das ist ein Haifischbecken. Ich glaube schon, dass man die so gut wie möglich beschützen muss.
Sollte man, ja.
Und ich glaube, deswegen entwickeln sich viele Kinderschauspieler schlecht und stürzen ab, weil das siehst du auch bei Kinderstars.
Ja.
Auch Justin Bieber ist auch ein gutes Beispiel. Also der war ganz, ganz jung, der größte Star auf dem Planeten.
Ja, ja.
Und der hat sich eh noch relativ okay entwickelt. Man hatte auch seine schwierigen Phasen, aber ist da halbwegs gut rausgekommen, aber kämpft auch natürlich mit ganz, ganz vielen Problemen, Mental Health und so weiter. Also das klingt jetzt ein bisschen langweilig, wenn ich das sage, aber die Sicherheit geht vor. Also du musst schon schauen, dass das Kind keinen Schaden von dieser Arbeit nimmt.
Ja, aber da sind wir bei den Eltern im Endeffekt, weil das sind der Vormund für das Kind in einem gewissen Alter und die müssen eigentlich die Grenzen aufziehen.
Ja, aber da ist es nämlich gerade, weil die Eltern hoffen irgendwie so, oh, mein Kind wird ein Star und wir tun alles dafür und ich schleife dich zu 5 Castings in 3 Stunden und komm, also das ist ganz, ganz schrecklich.
Ich habe das als junger Musiker erlebt. Ich habe natürlich auch diese Eltern um mich herum gehabt, die ihre Kinder unglaublich pushen und die den Kindern ständig sagen, dass sie eigentlich die Könige der Welt sind und der Thron wird eines Tages folgen. Und ich habe mir das auch immer gedacht, das wäre vielleicht ganz gut, wenn ein bisschen die Erwartungen runterschraubst, dass die Kinder vielleicht ihre Jugend halbwegs genießen können.
Voll. Ich bin sehr, sehr froh im Nachhinein, dass meine Eltern bei mir von Anfang an gesagt haben, der hat kein Talent, das bringt nichts.
Ich finde find das eine gute Intervention.
Ja, irgendwie so. Da will ich nicht mehr. Mami, ich will Schauspielerin werden. Schauspielerin
nämlich. Nicht.
Ich fange schon bei mir zum Gendern an. Das ist auch geil, ja. Schön.
Sehr gut.
Ja, bewegelt. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Drehbücher oder Kinder habt, gerne an uns schicken via Instagram an david.aka.chindy oder an den Caesar Samson unter Caesar Samson. Wenn ihr diesen Podcast mit 5 Sterne bewerten wollt, dann wäre das schon nett. Das hilft uns gerade am Anfang sehr bei der Sichtbarkeit. Und Glocke abonnieren, klar. Und ansonsten hören wir uns einfach nächste Woche wieder.
There you go. Und cut.